Sie aber, die zum Glauben an Jesus gekommen waren beim ersten Pfingstfest, hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Das ist das Gesamtthema über dieser Abendbibelschule, die wir als Christusbewegung Lebendige Gemeinde zusammen mit der Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen hier im Frühjahr durchführen dürfen, hier in Schopfloch. Wir haben schon eine ganz spannende geistlich-theologische Reise hinter uns über die vier existenziellen Lebensäußerungen der Gemeinde Jesu. Am 26. Februar haben wir begonnen, da ging es um das Leben aus dem Wort Gottes. Und dann 14 Tage später ging es ums Abendmahl, den Herrn persönlich empfangen im Abendmahl. Eine Woche später die Gemeinschaft im Leib Christi, wie erleben wir Gemeinschaft auch in der Kirche? Und dann wollten wir wieder eine Woche später zusammenkommen, am 26. März, doch dieser Abend musste dann leider abgesagt werden, weil der Referent des Abends erkrankt ist. Und wir werden vielleicht nachher noch etwas darüber hören. Dr. Clemens Hägele, der Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses, wollte kommen und musste kurzfristig absagen. Aber wir freuen uns, dass er heute hier ist, dass er heute nach Schopfloch gekommen ist. Und so begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu diesem Abend, ob Sie am PC sitzen, am Fernseher, am Tablet oder Smartphone. Wir sind beieinander und sind zusammen im Namen unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn und lassen uns beschenken an diesem Abend. Das Thema Leben mit Gott, was wir am Gebet haben. Ich begrüße auch die Musizierenden des heutigen Abends, die Deborah Kohler und die Miriam Herbster. Sie haben uns mit dem Lied »Keiner ist wie du«, unser wunderbarer Gott wurde besungen und bespielt. Herzlichen Dank für dieses Musizieren an diesem Abend. Wir werden auch Lieder hören, die wir mitsingen können. So gleich jetzt bei diesem nächsten Lied. Und wenn Sie ein Feiert Jesus 2 Liederbuch zur Hand haben, zu Hause, dann dürfen Sie jetzt die Nummer 189 aufschlagen. In der Stille angekommen. Zu Hause dürfen Sie singen. Ich setze mich wieder zurück in die Bank und darf nicht mitsingen, aber Sie zu Hause dürfen singen.
Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unterstützt. stehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen.
Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt Zeit für uns hast und dass wir jetzt Zeit mit dir verbringen dürfen. Danke, dass du uns diesen Abend schenkst und dass du zu uns reden willst. Wir bitten dich, dass wir ein offenes Herz und einen klaren Verstand haben heute Abend, um das aufnehmen zu können, was du uns sagen willst. Und dass wir dein Wort als Kraft, als Ermutigung, als Segen heute Abend empfinden und erleben. Und dass du uns selber mit hineinnimmst in dieses Gespräch, dass du immer und immer mit uns haben willst. Du mit uns und wir mit dir. Wir danken dir für dieses Vorrecht und lass uns jetzt das hören und empfangen, was wir brauchen, um auch im Glauben zu wachsen, um in der Beziehung zu dir zu wachsen und den Segen zu empfangen, den du jetzt für uns vorbereitet hast. Amen. Wir wollen unseren Referenten ein wenig kennenlernen. Ich darf ihn bitten, dass er nach vorne kommt. Und ich hoffe, dass jetzt auch dieses Mikrofon tut es? Ja, es tut. Wunderbar. Jetzt habe ich zunächst eine wichtige Frage. Das hat uns alle bewegt, als wir gehört haben Ende März, dass ihr als Familie von dieser Krankheit, die ja als Pandemie um die ganze Welt geht, dass ihr da auch erwischt worden seid. Und die Frage, wie ist es euch ergangen und geht es dir heute so gut, dass du da sein kannst?
Ja, erstmal vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's gut. Ich kann gut heute Abend hier sein. Um das kurz aufzulösen, wie das da im März war, was da vorgefallen ist. Meine Frau selber ist Ärztin, muss sich in der Praxis natürlich regelmäßig testen lassen und hatte dann einen unklaren Befund. Dann hat sie gesagt, Clemens, du hast doch am nächsten Tag einen Bibelabend, lass dich mal vorsichtshalber auch testen. Und dann war dieser Schnelltest, der aber ganz professionell in der Praxis abgenommen wurde, war positiv. Und dann war erstmal klar, ja, jetzt erstmal alle Termine streichen und einen Tag später kam dann aber Entwarnung, dann durch den richtigen Test. Aber dann war der Bibelabend eben schon gelaufen.
Aber wir freuen uns, dass es euch gut geht wieder. Jetzt habe ich noch drei ein bisschen freche Fragen. Mhm. Du darfst gerne dazu ausholen, aber so können wir dich vielleicht etwas näher kennenlernen. Die erste Frage: Wie schwäbisch bist du?
Also, es kommt immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also, wir waren lange in Westfalen. Wenn man die fragt, für die bin ich super schwäbisch. Fragt man schwäbische Kollegen, dann, die mich vielleicht auch mal auf Hochdeutsch haben predigen hören, dann fragen die, ob ich aus Ostfriesland komme. Weil ich behaupte, ich kann Hochdeutsch. Es ist schwer zu sagen, ich glaube, so von meiner Gemütsverfassung und so weiter bin ich, denke ich, doch auch eher ein Schwabe und bin es gern.
Und hier auch aufgewachsen?
Auch hier aufgewachsen. Ich bin geboren in Stuttgart, ich bin aufgewachsen im Raum Ulm, habe auch wieder eine Zeit lang dann wieder in Stuttgart gelebt, dann jetzt wieder Tübingen, war Pfarrer in Darmstadt in der Nähe von Böblingen. Also das Württembergische zieht sich durch.
Na wunderbar. Ja. Zweite Frage, wie religiös bist du?
Also ich muss dazu sagen, ich habe vorhin das Stichwort schon gesagt bekommen, dass ich dazu gefragt werde. Und habe gedacht, ich habe mir die Frage nie gestellt. Mhm. Ich habe sie mir nie gestellt, deswegen ist die auch so schwierig zu beantworten. Wenn religiös bedeutet, ich mag meinen Gott, dann bin ich religiös. Wenn es bedeutet, so fromm im Sinne eines frommen Habitus und einer frommen Redeweise, dann vermutlich eher nicht. Aber damit kann ich leben. Also ich glaube, dass es letztendlich nicht so wichtig ist, wie religiös man ist, sondern dass das auf anderen Ebenen liegt.
Die letzte Frage. Wie fleißig bist du?
Ich glaube, hier zu antworten, da kann man ja nur verlieren. Ich will es trotzdem mal versuchen. Also es gibt schon Phasen, in denen das Bengelhaus, dem ich als Rektor vorstehe, sehr viel von mir abverlangt. Aber ich bin durchaus einer, der es auch schafft, mal abends die Füße hochzulegen. Ich kann es und mir dann Zeit nehmen und eine schöne Serie auch mal im Internet anzugucken und so weiter. Also das kann ich durchaus auch. Ich kann auch mal richtig unfleißig sein. Aber es gibt eben dann auch Phasen, in denen sehr viel zu tun ist, manchmal auch dann zu Lasten der Familie. Auch das gibt es, aber das hängt mit dem Job zusammen.
Vielen Dank, das gefällt mir. Wir freuen uns gleich auf den Vortrag von Clemens Hägele, aber zunächst dürfen wir noch mal mitsingen. Und Sie dürfen zu Hause das Liederbuch Feiert Jesus 2 aufschlagen, Nummer 99. Nummer 99, du bist ein starker Turm.
Stimme meine
Wenn man grundlegend über das Gebet sprechen möchte, ist es am besten, über das Vaterunser zu sprechen und über das, was Jesus zum Thema Beten gesagt hat. Und wenn Sie im Matthäusevangelium die Verse vor und nach dem Vaterunser lesen, werden Sie dort entdecken, dass Jesus eine Menge noch generell zum Thema Gebet gesagt hat. Deswegen möchte ich diesen Text erst einmal vorlesen. Aus Matthäus 6. Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit der Text aus der Bergpredigt aus Matthäus 6. Ich habe einmal in einer Abendbibelschule auch über dieses Thema Vaterunser gesprochen. Da war mir als Thema gegeben, mit Jesus beten lernen. Und dann ist natürlich die erste Frage, die einem da aufkommt, muss man denn beten lernen? Kann man beten überhaupt lernen? Ist nicht der, der in seiner Not zu Gott schreit, schon ein fertiger, ausgelernter Beter? Zum Beispiel dieser Hilferuf aus dem Neuen Testament, ich glaube, hilf meinem Unglauben, der Vater des taubstummen Jungen. Das ist doch ein fertiges Gebet. Und Jesus erhört die Bitte des Vaters. Also nochmal die Frage, kann man das denn lernen? Ist nicht schon der stammelnde, hilfeschreiende Beter ein fertiger Beter? Ist es nicht gerade gegen den Geist des Betens, wenn man meint, es lernen zu können oder zu müssen? Ist nicht das Beten können eine Gabe Gottes an jeden Menschen? So nah oder fern er Gott steht, Erst einmal ja. Ja, das ist so. Und trotzdem, obwohl es stimmt, dass man beten sozusagen nicht erst lernen muss, trotzdem ist Jesus für seine Jünger und für uns ein Lehrer des Betens. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht. Oder wenn du aber betest, dann tu das und das. Oder am Schluss, also als Einladung für das Vaterunser, sagt er dann auch, so sollt ihr beten. Das heißt, er gibt Unterricht im Beten. Warum tut er das, wenn man es doch eigentlich nicht lernen muss? Ich glaube, er tut es aus folgendem Grund. Weil unser Beten verderben kann. Es ist wahr, eigentlich kann jeder Mensch beten. Es ist wahr, dass das Beten eigentlich erst einmal jedem Geschöpf gegeben ist. Aber das schützt das Beten nicht davor, dass wir es verderben können. Und deswegen brauchen wir Jesus als Lehrer, der uns zeigt, wie wir beten können und wie unser Beten, ich nenne es einmal, gesund bleibt. Wie kann unser Beten verderben? Beten kann verderben, wenn ich im Gebet nicht das Angesicht Gottes suche, sondern das Angesicht der Menschen. Also zwar zu Gott bete, aber im Letzten für mich wichtiger ist, was die Menschen denken, die mich sehen, während ich bete. Vorhin hieß es, damit sie von den Leuten gesehen werden. Das wirft Jesus den Frommen seiner Zeit vor. Denen wirft er vor, euer Gebet geschieht öffentlich. Warum? Damit andere sehen, dass ihr betet. In den Straßenecken und Synagogen heißt es. Und der Zweck des Gebetes ist dann nur, dass es die eigene Frömmigkeit zeigt. Jetzt kann man aber fragen, was ist denn eigentlich der Zweck des Betens, wenn es nicht die eigene Frömmigkeit zeigen soll, sondern wenn es gesund ist, das Beten? Es gibt einen wunderbaren Satz von Luther, der das einmal so zusammengefasst hat. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ein Reden des Herzens mit Gott. Das ist sein Wesen und sein Zweck. Und wenn das Beten aber plötzlich einen Zweck bekommt, der nicht mehr Bitte, Fürbitte, Dank oder Anbetung ist, dann verdirbt es. Da gab es eben wohl zur Zeit Jesu Menschen, die wollten den Beter, die wollten den Menschen zeigen, schaut her, ich bete. Und dann ist das Reden, dann ist das Beten kein Reden des Herzens mehr mit Gott, sondern ein Hinweis für die Menschen, seht her, ich bete. Dann wird das Gebet plötzlich zu einem Werkzeug für andere Zwecke. Dann ist es nicht mehr Bitte, Fürbitte, Dankanbetung und dann verdirbt es. Das ist der Grund, warum Jesus den Beter in die Einsamkeit führen möchte. Die übrigens Jesus ja selber auch oft gesucht hat. Deswegen schickt er den Beter in die Speisekammer. Die Speisekammer war der einzige Raum damals im Haus, den man von innen verschließen konnte. Wo man wirklich allein sein konnte. Also sozusagen der einzige Raum, in dem der Beter überhaupt keine Chance hatte, das Gebet einem falschen Zweck zuzuführen. Denn das Beten hat vor Menschen nichts zu suchen, weder in der Gemeinde noch in der Welt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie steht es dann aber mit unseren Gebetsgemeinschaften? Es ist doch gut, sein Bitten und seinen Dank zu teilen und als Gemeinde im gemeinsamen Gebet vor Gott zu treten. Und im Vater unser heißt es ja auch nicht umsonst Vater unser und nicht Vater mein. Das setzt doch Gemeinschaft voraus. Und an einem der vorigen Abende ging es ja auch genau darum, um die Gemeinschaft, in der die erste Gemeinde immer geblieben ist. Das ist richtig. Das soll auch so sein. Und trotzdem müssen wir uns klar machen, dass dieses Geschenk des gemeinsam Betenkönnens immer auch gefährdet ist. Deswegen lasst uns darauf achten, wenn wir zusammen beten, und es ist gut, dass wir es tun, wenn wir zusammen beten, dass dann das Gebet immer noch das bleibt, was es sein soll, ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. kein Schaubeten oder keine heimliche Belehrung des anderen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Man hat in der Gemeinde unter Christen einen heftigen Streit, soll vorkommen. Und dann sagt man am Schluss, gut, dann lasst uns doch zum Schluss jetzt noch beten. Ich sage ganz offen, vielleicht ist es manchmal gar keine so gute Idee. Warum? Weil manchmal dann im Gebet der Streit weitergeht. Ganz subtil. Da betet man dann für etwas, was den anderen so heimlich belehrt. Und das Gemeine ist, man kann im Gebet ja dann auch nicht unterbrochen werden. Vielleicht ist es manchmal gut. Ich weiß, was ich sage. Vielleicht ist es manchmal auch gut zu sagen, nein, jetzt nicht. Lass darüber nochmal Zeit gehen und dann lasst uns aber schauen, dass wir wieder zusammen beten können. Das eine Möglichkeit, wie ein Gebet verderben kann. Das zweite, Jesus nennt das Plappern der Heiden, das viele Worte machen. Als ich selber noch Vikar war, hat mein Mentor in seiner Gemeinde etwas ganz Wunderbares eingerichtet, nämlich die sogenannte Guten Morgenkirche. Das war gedacht für Leute, die, bevor sie dann zur Arbeit fahren, nochmal zusammen in der Kirche zusammenkommen möchten, vor dem Altar mit einer ganz kurzen Liturgie. Wer danach nicht gleich weiter musste, der war dann noch eingeladen zu einem Frühstück im Gemeindehaus. Aber erst einmal, man traf sich in einem kleinen Kreis in der Kirche vor dem Altar. Und erstaunlich viele kamen. Darunter auch Menschen, die im Beten nicht geübt waren. Und dann wollte es mein Mentor ihnen leicht machen. Dann hat, finde ich, das sehr, sehr gut gemacht. Es kam dann in dieser Liturgie ein Teil vor, in der die Menschen, die da waren, einfach nur Namen vor Gott aussprechen konnten von Menschen, die ihnen etwas bedeuten. Da wurden einfach nur Namen genannt. Michael, Sandra, Helmut. Es waren mit die kürzesten, ehrlichsten und intensivsten Gebete, die ich je erlebt habe. Nur dieses Nennen eines Namens eines Menschen, der einem wichtig ist vor Gott. Da war nichts geplappert. Und auch das Vaterunser, das Jesus dann seine Jünger lehren wird, ist ja ein erstaunlich kurzes Gebet. Kurz und knapp, indem es nicht darum geht, Gott irgendetwas wortreich abzuschwatzen. Das tun nach Jesus die Heiden. Die Christen müssen es nicht, denn die wissen, dass Gott weiß, wessen wir bedürfen. Noch einmal Luther, der hat es wunderbar gesagt. Kurz soll man beten, aber oft und stark. Kurz soll man beten, aber oft und stark. Gott ist nicht ein Götze, dem wir irgendwas wortreich abschwatzen müssen, sondern unser Vater. Der weiß, was wir nötig haben. Deswegen braucht es nicht viel Worte. Jetzt kann man natürlich fragen, wozu beten wir dann überhaupt, wenn Gott es doch weiß? Weil Gott will, dass unser Herz mit ihm redet. Deswegen. Nicht, dass er ordentlich informiert ist. Das müssen wir nicht durchs Gebet. Sondern, dass unser Herz mit ihm redet und unser Herz sich vor ihm ausschüttet. Nochmal, den Götzen muss ich etwas abschwatzen. Dem lebendigen Gott, dem kann ich kurz und kräftig mein Herz ausschütten. Und das Vaterunser ist deswegen ein gutes Modell des Betens. Im Vaterunser ist kein Geschwätz, jedes Wort sitzt. Und jetzt als nächsten Punkt das Vaterunser selber. Das Vaterunser als ein Gebet und als Modell des Betens. Jesus sagt einfach, so sollt ihr beten und dann kommt das Vaterunser. Es ist natürlich die Frage, was heißt dieses so? Das kann man jetzt verschieden verstehen. Sollen wir also nur noch das Vaterunser beten oder sollen wir so beten, wie das Vaterunser ein Gebet ist, also in diesem Charakter, in diesem Stil beten? Sollen wir einen bestimmten Gebetsstil lernen? Ich glaube, beides ist richtig. Ich denke, zum einen sollen wir das Vaterunser selbstverständlich so beten, wie es dasteht. Und wir tun es ja auch in unseren Gottesdiensten. Ich kenne Menschen, die tun sich damit schwer. Ich weiß nicht, ich habe das von meinem Vater mal erzählen hören. Der war als junger Mann, war Glied in einer frommen Gemeinschaft und hat die Brüder einmal dort gefragt, ja, warum beten wir eigentlich hier nie das Vaterunser? Das war dort nicht üblich. Und die Antwort war, ja, das Vaterunser ist doch schon so oft missbraucht worden. Ich sage, das ist eine schlechte Antwort. Wenn wir auf alles verzichten würden, was jemals schon missbraucht worden ist, könnten wir nichts mehr tun. Ich glaube, da war aber auch noch ein anderer Grund, nämlich diese Befürchtung, ist denn ein fest formuliertes Gebet, ein echtes Gebet? Es kommt doch gar nicht aus dem Herz. Dann haben wir jetzt eine andere Frage. Wie ist das mit festen Gebeten und mit freien Gebeten? Aber wir haben in der Bibel ein ganzes Gebetbuch, die Psalmen. Alles feste Gebete und das hat seinen guten Sinn. Warum? Warum hat es seinen guten Sinn, dass wir auch feste Gebete beten? Das hat deshalb seinen guten Sinn, weil es uns davon entlastet, immer wieder neu Worte suchen zu müssen, wenn wir einmal keine Worte haben. Und das gibt's. Es gibt diese Situation, wo uns einfach die Worte ausgehen. Und dann ist es gut, sich Worte zu leihen, um mit denen beten zu können. Gute, bewährte Worte. Ist unter den 150 Psalmen wirklich keiner, der jetzt für meine Situation irgendwie etwas zu sagen hat. Und dann kann ich mich an diese guten, festen Worte halten und meine Seele dann sozusagen da hineinlegen. So auch im Vater Unser. Das tägliche Brot ist doch auch dauernd ein Thema bei uns. Die Schwierigkeit zu verzeihen, auch ein Thema bei uns. Und dann kann ich diese Worte nehmen und zu meinen eigenen werden lassen. Deswegen noch einmal, es ist gut, dieses Gebet, wie auch manch andere, immer wieder zu beten. Das andere ist, ich glaube, dass Jesus damit auch meinte, dass an diesem Gebet, dem Vater Unser, unser eigenes Beten reifen soll und reifen kann. Und dazu sollten wir diesem Gebet jetzt noch mal ein bisschen zuhören. Das Vaterunser ist so reich, ich kann da nicht über alles heute Abend was sagen. Nur ein paar Beobachtungen. Die erste Beobachtung. Das Vaterunser ist das Gebet der Gemeinde. Da steht, unser Vater, unser tägliches Brot, unsere Schuld. Vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht, erlöse uns. Also uns. Das heißt, das Vaterunser betet letztlich kein Einzelner, sondern die ganze Gemeinde. Auch die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Und das ist jetzt nicht nur eine grammatikalische Beobachtung. Noch einmal, es ist der Leib Christi, der hier betet. Das heißt, schon die ersten beiden Worte des Vaterunsers, Vater unser, die verbieten es sozusagen, dass ich ein Glaubenseinzelgänger werde. Sonst ist mein Gebet eigentlich nicht ehrlich, wenn ich Vater unser bete. Es schmerzt mich manchmal, wenn ich solche Glaubenseinzelgänger erlebe. Die sich dann oft, auch bei voller Kirche, auf jeden Fall ganz hinten hinsetzen, weniger Hörer als Beobachter, die der Predigt letztendlich auch nicht zuhören, sondern die Predigt abhören. Ist es auch alles richtig, was da gesagt wird? Die so von Hauskreis zu Hauskreis gehen, keiner hat ihnen so richtig zugesagt. Es gibt solche Menschen. Ich habe das mal in einer Predigt angesprochen und dann kam am Ende der Predigt ein Mann auf mich zu mit verschränkten Armen, hat gesagt, so einer bin ich. Und fing dann an, mit mir zu streiten, aber wir hatten noch ein ganz gutes Gespräch. Das Vaterunser soll uns auch zeigen durch das gemeinsame Gebet, dass die Liebe der Glieder des Leibes Christi untereinander auch in diesem Gebet deutlich werden soll. Dass der Glaubenseinzelgänger zumindest nicht das optimale Modell ist. Wir sind Glieder eines Leibes, haben alle einen Vater, sind deswegen Geschwister. Das kann einen erschrecken. Aber es ist genau das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Jesus hatte auch nicht nur einen Jünger, sondern Jesus hat die Gemeinde geschaffen. Im Markus-Evangelium heißt es relativ früh, einem der ersten Kapitel, wenn man es wörtlich übersetzt, und Jesus schuf die 12. Von Anfang an eine Gemeinschaft. Und die Gemeinde betet. Das heißt, jede Bitte aus dem Vater Unser ist immer auch eine Fürbitte für die Geschwister. Immer auch eine Fürbitte für die Geschwister in der eigenen Gemeinde, für diejenigen aus der weltweiten Gemeinde Jesu, die Hungernden und die Verfolgten. Auch für die Menschen weltweit. Keine Frage. Aber lasst uns eben auch unsere Geschwister nicht vergessen. Und hier kann unser Beten am Vater Unser reifen. Beten als Glieder eines Leibes. Im Frühjahr 2015, aber ich werde es nie vergessen, waren wir mit einer Gruppe von Studenten in Indien und haben die Netanya-Kirche in Indien besucht, Südosten Indiens. Wenn man die mit einem Wort zusammenfassen sollte, was die eigentlich sind, würde ich sagen, es ist eine Kirche des Gebets. Wir haben uns folgende Geschichte erzählt. Ein junger Mann hat die Kirche verlassen, hat eine Karriere als Gangster begonnen. Und wenn man die Hintergründe weiß, was es in Indien bedeutet, erschrickt man jetzt noch. Und die Gemeinde hat gebetet 6 Jahre lang, dass er zurückkommt. 6 Jahre haben sie gebetet und er kam zurück. Wir haben ihn kennengelernt damals, ist heute so eine Art Dekan für mehrere Dschungelgemeinden. Noch einmal, das Vaterunser lehrt uns auch, dass die Gemeinde füreinander, dass die Glieder der Gemeinde füreinander beten. Unser Beten kann daran reifen und lernen wir wieder für die Gemeinde zu beten. Ich lasse es einfach mal als Frage hier stehen. Kann es sein, dass manches, was uns in unserer Kirche oft so Not macht, auch daran liegt, dass wir nicht regelmäßig für sie beten? Dann ist da diese Bitte um das Reich, dein Reich komme. Kann ja fragen, warum eigentlich diese Bitte? Ist Gott nicht schon der Herrscher? Er ist doch der Gott Israels, er ist der Gott des ganzen Universums. Wozu diese Bitte des Vaterunsers um das Kommen? Erst einmal klar, es stimmt, das Reich Gottes, es steht noch aus, es hat sich noch nicht durchgesetzt. Und trotzdem, Jesus ist schon da und wir können das Reich Gottes verkündigen. Ich stelle mir das immer so vor, stellen Sie sich ein Königreich im Mittelalter vor, dessen Herrscher gewechselt hat. Und der neue Herrscher setzt neue Mitarbeiter ein, erlässt neue Gesetze, verändert alles. Aber es dauert seine Zeit, bis sich das durchsetzt. Viele Menschen an den Rändern des Reiches haben vom Wechsel noch gar nichts mitbekommen. Sie leben, als wäre ihr alter Herrscher noch am Leben. Andere wissen zwar um den neuen Herrscher, lehnen ihn aber innerlich ab, scheren sich nicht um die Neuerungen. Das Reich Gottes ist umkämpft. Deswegen, dein Reich komme. Eine wichtige Bitte. Einerseits schon da, andererseits muss es sich durchsetzen. Das ist die Bitte des Vaterunsers, hat hier ihren guten Sinn. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, ist ein riskantes Gebet. Wollen wir wirklich immer, dass Gottes Wille geschieht? Das bedeutet ja auch für uns was. Ein mutiges Gebet. Der Beter gibt alles aus der Hand, überlässt es Gottes Willen. Daran kann unser Beten reifen. Ein weiterer Punkt, Vergebung. Da heißt es im Vater Unser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sie kennen bestimmt den berühmten amerikanischen Schriftsteller Mark Twain. Mark Twain, also der Tom Sawyer und Huckleberry Finn, hat er geschrieben. Das sind vielleicht als Kinderbuch noch bekannt. Der hat einmal folgenden Satz getan, er hat gesagt, mir machen in der Bibel nicht die Bibelstellen Kummer, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich nur zu gut verstehe. Vielleicht hat er auch diese Stelle gemeint. Denn Jesus verbindet hier die Bitte um Vergebung an Gott mit unserer Bereitschaft, selbst anderen zu vergeben. Also vergib uns unsere Schuld und dann eigentlich wörtlich übersetzt, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben haben. Das ist eine harte Stelle. Und Jesus tut es übrigens nicht nur hier. Im Vaterunser und auch in den Versen dann danach. Es gibt noch mehr Stellen im Neuen Testament. Das ist hart und fordernd und vielleicht ist Mark Twain auch darüber erschrocken, aber es ist eine gute Übung, wenn man einmal an solche harten Stellen in der Bibel kommt, sich zu überlegen, was wäre denn, wenn Jesus das ein bisschen aufgeweicht hätte, die Stellen gesoftet hätte. Wenn er es abgeschwächt hätte, also wenn er zum Beispiel so zu beten gelehrt hätte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, wenn es gerade passt, wenn wir uns dazu imstande sehen und wenn die Sache auch nicht allzu schlimm war, unseren Schuldigern vergeben. Wollen wir das so? Wenn das so wäre, dann wäre der Damm gebrochen. Dann wäre Vergebung keine heilige Pflicht mehr, sondern abhängig davon, ob wir uns eben gerade dazu imstande sehen. Noch einmal, Jesus hat gewusst, wie schwierig Vergebung ist. Ich glaube auch, dass die Stelle, in der er sagt, wir sollen 7 mal 70 mal vergeben, nicht bedeutet, dass es also zu 490 Begegnungen mit immer demselben Menschen kommt, sondern dass ein Mensch seinem Schuldiger im Herzen so oft vergeben muss, weil es ebenso schwierig ist, dass er die eine Sünde, die an ihm begangen wurde, immer und immer und immer wieder vergeben muss. Und Jesus weiß, wie unendlich schwierig das ist. Aber letztlich seien wir unserem Herrn dankbar, dass er hier sehr klar formuliert. Sonst wäre der Damm gebrochen. Dann hätte sozusagen die zurückbehaltene Nichtvergebungsbereitschaft, die hätte dann ihre Rechtfertigung bekommen. Zu einem letzten Punkt. Führe uns nicht in Versuchung. Ein schwieriges Thema. Selbst Papst Franziskus hat sich mal, das ging durch die Presse, zu dieser Stelle geäußert und wie man das zu verstehen hat. Führt uns Gott wirklich in Versuchung? Erst einmal, ja, es steht so da. Also Gott kann uns in Versuchung hineinführen. Aber darum geht es mir im Moment eigentlich nicht, sondern darum, beten ist, denke ich, immer auch so etwas wie ein Beichtspiegel. Was meine ich damit? Mein Beten sagt mir immer auch, was ich tun soll. Es ist klar, wir können nicht mit dem Vaterunser darum beten, dass der Name Gottes geheiligt werde, ohne in uns da auch eine Aufforderung zu spüren, ihn zu heiligen. Oder das Beten um das tägliche Brot ist immer auch eine Frage an mich, um den Umgang mit dem Hunger in der Welt. Und die Bitte um Verschonung von Versuchung ist immer auch die Frage, wo kann ich in meinem Leben der Versuchung eigentlich leicht entgehen und tue es nicht? Oder auch die Frage, wo eigentlich die Versuchung für uns selber wirklich liegt. Also gern redet man ja auch von Versuchungen, die eigentlich nur andere Leute betreffen. Das nur als ein Beispiel dafür, wie dieses Gebet immer auch, aber in heilsamer und sanfter Weise mein Leben selber befragt. Führe uns nicht in Versuchung. Und gerade deswegen sollen wir mit Jesus beten lernen. Ich glaube, dass auch hier unser Gebet, unser Beten, unser tägliches Beten am Vater unser reifen kann und reifen muss. Soweit zu diesem Thema und ich möchte jetzt gern mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir beten dürfen und wir danken dir, dass schon das kleinste, stammelndste, unbeholfenste Gebet ein Gebet ist, das du hörst. Und wir danken dir auch, dass du uns Gebete gegeben hast, dass du uns das Vaterunser gegeben hast, die Psalmen gegeben hast. Und ich bitte dich, dass wir unser Beten nicht verderben lassen, sondern dass wir mit dem Vaterunser lernen, zu dir zu beten, zu deinem Herzen zu beten, unser Herz vor dir auszuschütten. Hab Dank für diese großartige Möglichkeit, die du uns gibst. Amen. Alle, die jetzt zu Hause mit zuschauen, die lade ich ein, mitzusingen. Dem Lied Ein Leben gegeben, wenn Sie ein Feiert Jesus 2 Buch zu Hause haben, das Lied 182, Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt.
Lieber Clemens, herzlichen Dank für diese sehr persönliche Auslegung des Vaterunsers. Und ich denke, wir haben heute Abend alle miteinander gespürt, wie gut das tut und wie wichtig das ist, wenn wir bei Jesus in die Schule gehen. Wenn wir uns von ihm selber seine Worte erklären lassen. Und das ist dann nicht, wie wenn das wirklich in der Schule ist und der Lehrer dann irgendwann abfragt, hast du es auch kapiert? sondern wenn wir uns im Gebet fallen lassen dürfen. In diesem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und wissen dürfen, er selbst ist nicht nur der Adressat für unser Gebet, sondern er betet durch seinen Geist selbst in uns. Vielen Dank für diese wichtige Auslegung. Wir bedanken uns auch bei den beiden Musizierenden sehr herzlich. Es war nicht nur schön zu hören, sondern dann auch im Herzen mitzusingen. Und Sie zu Hause konnten ja wirklich mitsingen, auch laut mitsingen. Ich möchte mich bedanken bei denen, die an diesen Abenden die Technik gemacht haben, auch heute Abend, und dass wir diese Abende eben dann nicht nur hier in der Kirche verfolgen konnten, sondern dass wir es dann auch im Livestream oder dann später noch zu Hause anschauen konnten. Sehr wichtig, und machen Sie bitte auch andere darauf aufmerksam, dass diese Vorträge weiterhin zu hören und zu sehen sind auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde hier. Im Namen der Christusbewegung Lebendige Gemeinde bedanke ich mich sehr herzlich bei der Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen, dass wir diese Abendbibelschule nun gemeinsam durchführen konnten. Und ich freue mich über diese sehr schöne Zusammenarbeit, die wir hier miteinander erlebt haben. Und ich denke, dass das in irgendeiner Weise dann auch Fortsetzung finden wird. Leider konnten wir in den letzten Monaten als Bezirksarbeitskreis der Lebendigen Gemeinde nicht zusammenkommen. Aber wir starten wieder am 10. Juni. Um Veranstaltungen für den Herbst und auch für das Jahr 2022 zu planen. Sie dürfen also gespannt sein, was kommt. Vielleicht auch wieder so etwas wie eine Abendbibelschule. Sie bekommen also auf jeden Fall rechtzeitig die Einladungen dazu. Und gerne würde ich Sie jetzt einladen für ein Opfer an diesem Abend, das Sie geben können und vielleicht auch geben wollen. Ist nicht ganz leicht, wenn man nur so digital beieinander ist. Aber ich möchte Ihnen das sehr ans Herz legen. Wir haben ja an diesen Abenden ganz bewusst für die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen geopfert. Und so soll es eigentlich auch heute Abend sein. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Spende zu überweisen an das Bengelhaus, dann sind die, die dort arbeiten und wohnen, sicher sehr dankbar. Und jetzt möchte ich den Clemens Hägele fragen, was ist denn im Moment dran und wo kommt denn dann tatsächlich aktuell solch ein Opfer zugute?
Ja, erstmal, wir sind ein spendenfinanziertes Werk und alles, was Sie geben, kommt erstmal der laufenden Arbeit natürlich zugute, die Personalkosten, die gedeckt sein wollen, die Bibliothek, die wir unterhalten müssen. Was jetzt als größeres Projekt bei uns ansteht, sind Sanierungen im Sanitärbereich. Das haben wir jetzt lange vor uns hergeschoben, können es nicht mehr weitermachen, sondern das muss jetzt, da müssen wir ran. Und das können Sie sich denken, also in einem Haus, das von etwa 100 Menschen bewohnt wird, ist es auch wichtig, dass dieser Bereich in Ordnung ist, um da ein attraktives Wohnen weiter möglich zu machen. Und da sind wir sehr dankbar, wenn da von Ihnen eine Gabe kommt. Herzlichen Dank.
Und nun sind wir auch schon am Ende dieses Abends angelangt. Wir dürfen uns der Gnade, der Freundlichkeit und der Liebe und der Führung unseres Gottes anbefehlen. Ob wir hier sind, hier in der Kirche oder an den Bildschirmen, wo auch immer. Und wir dürfen wissen, wir gehören zusammen durch unseren Herrn, den wir lieben, den wir bekennen und der uns segnen möchte. Jetzt auch für das bevorstehende Wochenende. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein letztes Lied.